Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut.
Was wäre, wenn wir bedeutende Menschen der Geschichte ins Heute holen könnten? Wir verwandeln Schauspielerinnen und Schauspieler mittels KI und Deepfake-Technologie in
Oskar Schindler,
Georg Elser,
von Bismarck, Rosa
Luxemburg, Rudi Dutschke.
Haben wir das gebraucht? SchauspielerInnen, deren Gesichtszüge und Stimmen durch Machine Learning so verfremdet werden, dass sie aussehen und klingen wie historische Persönlichkeiten? Damit sie sich dann in ein Studio setzen und Briefe und Tagebucheinträge vortragen können? Das ZDF hat auf all diese Fragen, na klar, geantwortet. In 5 Folgen des Terra-X-Ablegers Deepfake Diaries lässt sie Menschen aus der Vergangenheit auf diese Art zu Wort kommen. Natürlich alles sehr transparent, mit Einblendungen und Zeigen der Verwandlung. Wir sind ja schließlich immer noch bei den Öffentlich-Rechtlichen. Als Kritiker kann ich mir das ansehen und sagen, das ist alles nichts Neues. Die Werkzeuge mögen einen schicken neuen Namen bekommen haben, aber im Grunde ist diese Art von Reenactment spätestens seit Guido Knopp normal. Mich persönlich nervt die Actionfilmmusik, die unter den dokumentarischen Teilen des Formats liegt, viel mehr als ein paar digital geschminkte SchauspielerInnen. Erst in der letzten Ausgabe von Läuft habe ich eine Doku über Robert Lemke besprochen, die im Grunde genau das Gleiche gemacht hat, nur ohne Deepfake. Aber wie blicken die Menschen auf das Thema, die sich in Deutschland darum bemühen, dass Erinnerungskultur an die NS-Verbrechen auf die richtige Art am Leben erhalten wird? Die wissen, dass sie den immer wieder neuen Auftrag haben, auch junge Menschen mit ihren Botschaften zu erreichen. Das wollte ich gerne wissen. Deswegen habe ich mit Deborah Schnabel gesprochen. Sie ist Direktorin der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und steht Formaten wie den Deepfake Diaries offen gegenüber. In unserem Gespräch geht es auch darum, warum es in sozialen Medien ein Gegengewicht zum Geschichtsrevisionismus braucht und wie es gelingen kann, Erinnerung auch in einer Migrationsgesellschaft zugänglich zu machen. Und nach dem Interview gibt es dann wieder eine Medienkritik. Diesmal Yannick Hannebohns Doku- und Podcast-Projekt zu Betrügern im Videospiel Counter-Strike. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Deborah Schnabel, willkommen bei Läuft.
Hallo, ich freue mich.
Wie fanden Sie denn die Deepfake Diaries vom ZDF?
Ja, so bei diesen Formaten finde ich es prinzipiell erstmal sehr lobenswert, dass sich da rangetraut wird. Also ich bin immer sehr dafür, dass man die Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, auch mit den neuen Technologien auch nutzt, um einfach unsere Erinnerungskultur zu bereichern. Und ich finde die Idee dahinter sehr nachvollziehbar, dass man eben sagt, man nutzt Deepfakes, die normalerweise eher für Negativszenarien angewendet werden oder künstliche Intelligenz, eben auch dazu, historische Persönlichkeiten greifbarer, erlebbarer zu machen, um eben ein größeres Publikum zu gewinnen. Und das ist da erstmal recht gelungen umgesetzt worden.
Das heißt, es ist also kein Dammbruch in irgendeiner Weise, dass man sagt, naja, also man braucht nicht unbedingt noch die Toten künstlich wieder auferstehen zu lassen mit solchen Methoden.
Ja, da muss man natürlich sehr sensibel vorgehen. Also erstens würde ich nicht sagen, dass es ein Dammbruch ist, weil wir das im Netz tagtäglich sehen, dass es Deepfakes gibt, historische Persönlichkeiten, die mittels künstlicher Intelligenz zum Sprechen, ich würde jetzt nicht sagen zum Leben geweckt werden, sondern eher zum Sprechen gebracht werden, denen man zuhören kann, die man anschauen kann. Es gibt unzählige Anne Franks beispielsweise, die man alleine auf TikTok sehen kann. Das heißt, das läuft sowieso schon. Umso wichtiger finde ich es, dass diese Technologien von Menschen genutzt werden, die sich auch intensiv damit auseinandersetzen, die einen Anspruch an Qualität haben und die das auch kenntlich machen, dass das eben keine lebendigen Personen sind, dass es keine Videoaufzeichnungen sind, sondern es ist ja alleine schon im Titel mit drin. Es sind Deepfakes, das ist ganz klar. Und natürlich muss man sensibel umgehen mit verstorbenen Menschen. Das ist alleine einfach aus ethischen Gesichtspunkten sehr, sehr relevant. Aber ich finde eben auch da, wenn man kenntlich macht, welche Technologien man benutzt hat und sehr, sehr nah dran ist an Zeitzeugnissen dieser Person, was ja offensichtlich auch dort in der Serie so genutzt wurde, also eigene Aussagen, teilweise Filmaufzeichnungen, aber auch darüber hinaus Briefe, dann finde ich das ein tragbares Format, das ein Fernsehsender so umsetzen kann.
Braucht es denn für sowas überhaupt KI? Im Grunde ist es ja auch nur eine aktualisierte Form von Reenactment mit Make-up und so, wie es vielleicht auch schon vorher passiert ist.
Ja, also ich finde es immer ganz wichtig, wenn man sich fragt, brauche ich die KI, brauche ich digitale Technologien, dass wir schauen, kann das denn ein Problem lösen, das anders irgendwie nicht gelöst werden kann? Also führt es zu einer Verbesserung, führt es dazu, dass ich etwas erhalten kann, was vielleicht sonst verloren gehen würde? Also ich denke da vor allem auch an die KI-gestützten ZeitzeugInnen-Interviews, die ja auch immer mehr Verbreitung finden, wo es dieses ganz konkrete Problem gibt, dass ZeitzeugInnen versterben und wir eine Lösung dafür finden müssen, ihre Zeitzeugnisse, ihre Erfahrungen, Erlebnisse und so weiter in einer interaktiven Form, so wie das dieses Gespräch oder die Begegnung mit ZeitzeugInnen ja mit sich trägt, dass wir das in irgendeiner Form konservieren können. Das bedeutet nicht, dass das genau den gleichen Mehrwert hat, als würde ich beispielsweise einen Zeitzeugen direkt treffen, mich mit dieser Person direkt unterhalten. Das kann natürlich nicht ersetzt werden. Aber wie gesagt, wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, gibt es einfach Technologien, die dort helfen können. Und wir leben einfach in einem Zeitalter, wo wir damit umgehen müssen, dass junge Menschen andere Bedürfnisse an die Aufbereitung von Informationen haben. Also das digitale Zeitalter hat einfach auch die Folge, dass wir einen Wunsch nach Entertainment, nach Interaktion, nach mehr Reizen haben, so wie sie es quasi in TikTok und Co. gewöhnt sind. Das überträgt sich natürlich auch auf historisch-politische Bildung. Das ist ganz klar. Und deswegen finde ich das auch wichtig, das da aufzugreifen, auch emotionale Aspekte aufzugreifen. Und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass wenn ich das Gefühl habe, diese historische Person sitzt mir gegenüber und erzählt mir das direkt, einfach noch mehr emotionale Komponenten adressiert werden, als wenn es eine reine Reportage oder Zitation ist aus bestimmten Briefen.
Was ist die psychologische Wirkung, wenn man das auf diese personalisierte Art vermittelt bekommt?
Das hat man noch nicht vollends erforscht, da ist man gerade noch dabei. Aber ich würde jetzt einfach mal auch aus meiner eigenen psychologischen Erfahrung als Psychologin heraus sagen, dass in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, eine leibhaftige Person spricht mit mir, dass die Verarbeitung einfach tiefgehender ist als nur auf dieser informatorischen Ebene. Und das brauchen wir ja im Prinzip auch gerade in der politischen und historisch-politischen Bildung, die in Deutschland, muss man sagen, insbesondere sehr, sehr sachorientiert ist. Also all das, was wir jetzt sehen an emotionaleren, interaktiveren Elementen in der historisch-politischen Bildung, das ist in den USA beispielsweise gang und gäbe, auch schon seit vielen Jahren. Auch die von mir angesprochenen KI-gestützten ZeitzeugInnen-Interviews, die haben dort ihren Anfang gefunden. Also es geht auch so ein bisschen darum, wie gehen wir in Deutschland mit Geschichte um und lassen wir es zu, dass ich mich auf einer menschlich-persönlichen Ebene mit Artefakten, mit Menschen, mit Zeitzeugnissen historischer Natur auseinandersetze.
Das heißt, was glauben Sie, welche neuen Medienformate braucht es denn heute, um Erinnerungskultur lebendig zu halten?
Ich denke, wir brauchen einen sehr guten Mix aus viel Begegnung und den, ich sag jetzt mal, klassischen Elementen der historisch-politischen Bildung, wo man wirklich Räume öffnet, wo man wirklich auch ins Gespräch gehen kann, gerade auch mit jungen Menschen, wo man historische Orte besucht. Und gleichzeitig müssen wir einfach festhalten, dass zum Beispiel in den sozialen Medien einfach ein Überhang ist, vor allem an geschichtsrevisionistischen Inhalten oder Inhalten, die falsche Informationen über die Geschichte vermitteln oder die gar beispielsweise den Holocaust leugnen oder auch bestimmte historische Ereignisse einfach aussparen. Also auch das ist ja eine Form von Geschichtsrevisionismus. Und wenn wir das einfach festhalten, dann würde ich sagen, es braucht einfach ein gutes Gegengewicht an qualitativ hochwertigen Inhalten in den Lebensräumen, gerade auch von jungen Menschen, aber darüber hinaus aus im Fernsehen, also auch in medialen Formaten, die auch Erwachsene, ältere Menschen adressieren. Und ich finde auch hybride Formate, also wir selber haben auch vor Ort unser Lernlabor Anne Frank Morgen Mehr. Da beschäftigen wir uns einerseits mit ja, der Historie von Anne Frank, ihrer Familie, aber auch der Shoah. Und gleichzeitig adressieren wir auch viele aktuelle gesellschaftspolitische Themen. Und dort nutzen wir auch Technologie, einfach um die Interaktion zu erhöhen, um selbstgesteuertes Lernen zu ermöglichen vor Ort. Und gleichzeitig bringen wir die Menschen an diesen Ort. Also dieser Mix daraus in einem guten Konzept ist, glaube ich, für die Zukunft sehr erfolgsversprechend.
Jetzt haben Sie das Thema Geschichtsrevisionismus und so weiter schon ein paar Mal angetippt. Sie haben ja auch gerade von der Bildungsstätte da einen Report rausgegeben, der heißt Der Holocaust als Meme. Können Sie noch mal so ein bisschen beschreiben, was da passiert und was die größte Gefahr dabei ist?
Ja, so einerseits muss man vielleicht vorwegschicken, auf Plattformen wie TikTok, es ist einfach so, dass wir Inhalte sehen, vor allem auch junge Menschen, also eine besonders vulnerable Zielgruppe, Inhalte dort konsumiert, nach denen sie gar nicht aktiv gesucht haben muss. Ja, so ganz viele Inhalte, auch antidemokratische oder geschichtsrevisionistische Inhalte, kommen einfach in die eigenen Bubbles hinein, weil der Algorithmus sagt, dieser Inhalt trendet gerade und deswegen wird er einfach möglichst vielen weiteren Personen vorgeschlagen. Das heißt, wir haben diese Gefahr einfach, dass Menschen mit noch relativ wenig Vorwissen bestimmten Narrativen ausgesetzt sind. Und da sehen wir wirklich alles. Also wir sehen natürlich einerseits sehr viele klar Rechtsextreme, aber auch den Nationalsozialismus verherrlichende, aber auch rassistische Accounts, also Personen, die das offen zeigen. Aber die AfD trägt auch dazu bei, mit Themen wie dem Schuldkult beispielsweise oder der Überbetonung von deutschen Opfern im Vergleich zu beispielsweise jüdischen Opfern oder Opfern anderer betroffenen Gruppen des Nationalsozialismus, eben zu sagen, dass die eigentlichen HeldInnen und gleichzeitig die eigentlichen Opfer des Nationalsozialismus die Deutschen gewesen seien. Und das paart sich dann noch dazu mit vielen, vielen Videos, mit teilweise Millionen Reichweite, die auch einfach eine Verharmlosung, Verherrlichung und gar Glorifizierung von Kriegsbildern aus dem Zweiten Weltkrieg verbreiten. Und das Ganze ist auch nicht immer leicht zu erkennen. Also teilweise ist es sehr straightforward und es werden aber auch immer wieder Codes und Chiffren und so weiter verwendet. Einerseits natürlich, um die Algorithmen zu umgehen, aber andererseits auch, um das Thema der Holocaust-Leugnung, ist ja ein strafbares Thema, eben auch zu vermeiden. Da werden die TäterInnen, sage ich jetzt einfach mal, sehr geschickt und das ist dann eben auch sehr erfolgreich.
Und die Deepfakes, die man dort sieht, Anne Frank, haben Sie schon angesprochen. In dem Report hatte ich auch was gelesen über Josef Mengele. Welche Art von Videos sind das dann?
Ja, es gibt einerseits einfach Accounts, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, historische Ereignisse oder historische Personen mittels KI zum Sprechen zu bringen und bestimmte historische Ereignisse oder eigene Erfahrungen erzählen zu lassen. Das ist natürlich sehr häufig einfach falsch, was dort gesagt wird. Also beispielsweise bei Anne Frank wird dann das falsche Todesjahr oder Ort oder historische Fakten über ihr Leben werden falsch verbreitet. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, NationalsozialistInnen zu Helden zu machen, ne? Also mittels künstlicher Intelligenz. Und diese Videos sind tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Wir vermuten auch, dass dahinter eine Art Geschäftsmodell steckt. Also prinzipiell muss ich auch sagen, dass historischer Content in den sozialen Medien ziemlich gut funktioniert. Also es ist offensichtlich, gibt es ein Interesse auch bei jungen Menschen für historischen Content. Das heißt, diese Videos generieren Traffic und das ist erstmal sehr gut für die Personen, die sie erstellen, die dann auch immer weniger Ansprüche erfüllen müssen tatsächlich an die faktische Genauigkeit, was natürlich fatal ist in dem Moment, wenn noch tatsächliche Falschinformationen dadurch verbreitet werden.
Das heißt, das ist dann teilweise Geschichtsrevisionismus gar nicht unbedingt aus Ideologie, sondern eher so aus Schlampigkeit, die KI zum Teil mit sich bringt, weil sie Sachen automatisch generiert und so weiter?
Ja, es gibt beides. Es gibt ganz gezielten Geschichtsrevisionismus, aber es gibt tatsächlich auch das nicht genaue Verarbeiten von Informationen. Ich würde auch mal unterstellen, einfach, dass diese Accounts sich jetzt nicht ganz intensiv in jede Persönlichkeit hineinversetzt haben, anders jetzt als bei dem ZDF-Format, wo ich schon davon ausgehe, dass das getan wird, sondern das einfach mal eben schnell erstellen. Und dann kommt es, wie Sie gesagt haben, natürlich dazu, dass es einfach auch Flüchtigkeitsfehler gibt, die durch die KI generiert wurden, die dann einfach weiterverbreitet werden.
Warum ist die historische Korrektheit so wichtig? Ich denke auch zurück an dieses Ich-bin-Sophie-Scholl-Projekt, diese Fiktionalisierung von Sophie Scholls Leben. Es war ja auch ein öffentlich-rechtliches Projekt, das viel Kritik bekommen hat, wo sozusagen ja auch, um diese emotionale Ebene zu stärken, sozusagen das Ganze so ein kleines bisschen angepasst wurde an moderne Sensibilität, könnte man ja sagen, sozusagen, also wenn man es gut sehen will. Warum ist es so wichtig?
Das, was schwierig ist daran, wenn es unterschiedliche Informationen über einen Geschichtsgegenstand gibt, ist, dass es zu Orientierungslosigkeit letztlich führt. Und dann muss man sich immer auch in den Rezipienten hineinversetzen. Also was macht diese Person mit diesen Informationen dann? Wie schafft es diese Person zu verstehen, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Und besitzt die Person die Fähigkeiten, überhaupt sich dadurch zu navigieren? Und wir können nicht guten Gewissens einfach zuschauen und sagen, es ist jetzt in Ordnung, wenn wir mittels KI alle unsere individuellen Geschichtsverständnisse oder beliebige Informationen über Geschichte verbreiten. Und gleichzeitig kann man eben emotionale Komponenten reinbringen. Man kann sich auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf Charaktere und so weiter konzentrieren und gleichzeitig nah an den historischen Fakten dranbleiben oder eben explizit diese historischen Fakten verbreiten in den Inhalten.
Sie haben vorhin gesagt, Gegengewicht, also die guten Inhalte sozusagen müssen ein Gegengewicht sein zu den geschichtsrevisionistischen Inhalten. Das heißt aber ja auch, dass man die Regeln der Plattformen dann mitspielen muss, oder?
Ja, also diese Regeln der Plattform, die sind einfach da. Da können wir jetzt auf diesem Einzelniveau nichts gegen tun oder wir können sie nicht verändern. Wir wissen mitunter gar nicht, wie die Plattformen ganz explizit funktionieren. Ich ändern nochmal den TikTok-Algorithmus, wie das genau funktioniert. Das wissen nur die Menschen, die den TikTok-Algorithmus bearbeiten. Und deswegen ist es natürlich wichtig, dass ich mir anschaue, wie funktioniert die Aufbereitung von Inhalten zum Beispiel auf diesen Plattformen? Wie erreiche ich Zielgruppen? Und das ist tatsächlich für die, ich spreche jetzt auch mal aus eigener Erfahrung als Bildungseinrichtung, die wir auch den Anspruch haben, auch auf TikTok und Co. sehr präsent zu sein, immer wieder ein Ausprobieren, ein Testen, weil es auch immer wieder sich verändert, immer wieder neu ist. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass sich die Aufbereitung von historisch-politischem Bildungsmaterial in den sozialen Medien von dem unterscheidet, was wir vielleicht in formellen Bildungssettings wie jetzt bei einer Gedenkstätte oder bei unserem Lernort machen würden. Und das finde ich auch in Ordnung, weil es für mich ein Instrument ist sozusagen in der historisch-politischen Bildung und nicht das alleinige.
Ein positives Beispiel, was ja gerne genannt wird, auch zum Beispiel in ihrem Report zitiert wird, ist Susanne Siegert mit ihrem Kanal Keine Erinnerungskultur, hat auch einen Grimme Online Award bekommen letztes Jahr. Mir ist da aufgefallen, wie wichtig es aber zu sein scheint, dass man so eine Vermittlungsfigur hat, mit der man sich im Zweifelsfall identifizieren kann. Also in dem Fall eine junge Frau, die aber dann Zeitzeugen zum Beispiel zitiert. Wie wichtig ist das, so einen Presenter zu haben, der das vermittelt?
Also Presenter oder auch ganz generell, die auf TikTok heißen sie ja CreatorInnen oder es gibt die InfluencerInnen, die sind sehr wichtig. Die sind vor allem auch für junge Menschen sehr wichtig in allen möglichen Bereichen, weil es einfach Identifikationsfiguren sind. Es sind Figuren, denen man eine hohe Glaubwürdigkeit beimisst, die man sympathisch finden kann, in die man sich irgendwie versucht hineinzuversetzen. Und je nahbarer die Person da auch ist, je näher dran die Person an der Zielgruppe ist, desto besser ist es. Also wir selbst arbeiten auch immer wieder mit entweder etablierten CreatorInnen zusammen oder bauen eigene PräsenterInnen auf für unsere Arbeit, einfach aus diesem Grund. Ich würde nicht sagen, dass es nur mittels dieser Presenter oder CreatorInnen geht. Ich denke auch, dass andere Formate erfolgreich sein können. Aber einfach auch aufgrund dieser Plattformspezifika bei TikTok, die ja eigentlich ursprünglich mal so eine Unterhaltungsplattform war, die sehr stark an den Menschen, auf die Menschen bezogen war. Wenn man das sich nochmal in Erinnerung ruft, macht es Sinn, dass da auch die Presenter oder CreatorInnen so wichtig sind.
Und ist es dann nicht im Grunde so, dass die historischen Figuren in den Deepfake Diaries da so ein bisschen diese Vermittlerrolle dann auch einnehmen?
Ja, natürlich.
Könnte
ja.
Man sich auch gut auf sozialen Netzwerken vorstellen eigentlich, oder?
Ja, absolut. Also das haben wir zum Beispiel auch schon mal so in den ersten Gehversuchen auch mit Anne Frank getestet. Das ist natürlich nochmal anders, wenn ich in diesen ganz kurzen Formaten drin bin, als wenn ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es bei ZDF war. Es waren auf jeden Fall, glaube ich, über 20 Minuten.
Ja, so rund 20 Minuten pro
genau.
Folge, ja. Genau.
Da ein Format zu machen. Da muss man schon genau zu hinschauen, was sich da auch lohnt, für welchen Kanal, für welches Format, ob man dann wirklich auch eine CreatorIn kreiert mittels künstlicher Intelligenz, die dann über einen längeren Zeitraum viele verschiedene Formate und Inhalte präsentiert. Ich würde sagen, da sind wir noch nicht ganz. Also wir für uns bei der Bildungsstätte haben uns ja erstmal wieder davon entfernt und gesagt, wir arbeiten mit echten Menschen zusammen, die auch historische Inhalte vermitteln. Aber das kann sich durchaus auch noch ändern.
Aber das wäre bei Ihnen auf gar keinen Fall eine KI-generierte Anne Frank zum Beispiel?
Das ist bei uns im Moment, würde ich sagen, keine KI-generierte Anne Frank. Ich sage im Moment, weil wir uns das aktuell nicht vorstellen können, aber ich glaube, dass sich unsere Seh- und Nutzungsgewohnheiten noch weiter verändern werden. Und das in 10 Jahren auch einfach schon viel normaler sein kann.
Erinnerungskultur wird ja vermutlich in Zukunft sowieso eine immer größere Herausforderung, könnte ich mir vorstellen. Deutschland ist eine Migrationsgesellschaft, das heißt, es leben inzwischen sehr viele Menschen hier, deren Vorfahren keine Deutschen waren. Wie schafft man es in dieser Situation, Erinnerungskultur lebendig zu behalten?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Das merken wir auch heute schon sehr extrem. Ich habe ja davon erzählt, dass wir auch diesen außerschulischen Lernort haben. Da kommen Menschen aus Frankfurt, aber auch darüber hinaus zu uns. Frankfurt ist die internationalste Stadt Deutschlands. Das heißt, da kommen Menschen mit ganz unterschiedlichen Biografien, Migrationsbiografien auch hin. Und da sehen wir natürlich, dass nicht alle gleichermaßen etwas anfangen können mit der deutschen Geschichte, auch gerade weil es auch im deutschen Schulunterricht gar nicht mehr immer so eine große und regelmäßige Rolle spielt. Auch das haben ja Studien gerade jetzt nochmal gezeigt. Und es gibt Menschen, die haben eben andere historische Biografien, die bringen ein anderes historisches Gedächtnis mit ihren eigenen Erfahrungen, den Erfahrungen ihrer Eltern zu Krieg, zu Verfolgung, zu Flucht. Also alles Themen, die natürlich auch Überschneidungen haben mit zum Beispiel dem Schicksal von Anne Frank und gleichzeitig sehr spezifisch sind und individuell. Und ich glaube, wir tun gut daran, diesen Erfahrungen, diesen Biografien auch Raum zu geben und sie in unserer Erinnerungskultur auch wertzuschätzen. Das passiert meines Erachtens noch viel zu wenig, weil diese Erinnerungskultur, wie wir sie leben, noch sehr dominiert wird von bestimmten Teilen unserer Gesellschaft, von Politik oder von Wahlberechtigten oder von bestimmten Bildungseinrichtungen, wo wir wissen, dass diese nicht repräsentativ sind für unsere Gesellschaft. Und ich glaube, da müssen wir einfach stärker hinkommen, dass wir das aufbrechen. Da sind auch die Bildungseinrichtungen wie wir sehr, sehr relevant, um einfach auch Brücken zu schlagen.
Und müsste sich das in medialen Formaten dann auch entsprechend niederschlagen?
Das Gute ist, dass in den sozialen Medien tatsächlich auch im Mainstream-Diskurs relativ unterbelichtete Erinnerungsgegenstände eine viel stärkere Rolle haben. Also es ist sozusagen auch das große Potenzial der sozialen Medien, dass gerade auch marginalisierte Gruppen beispielsweise dort nochmal stärker ihre Themen einbringen können, weil es keine Gatekeeper gibt. Und das, dieses Potenzial und diese Möglichkeiten in den sozialen Medien, die es ohnehin schon gibt, da, glaube ich, tun wir gut daran, die noch weiter zu unterstützen. Also auch zu schauen, welche Organisationen, Bildungseinrichtungen, MultiplikatorInnen da schon erfolgreich sind und die einerseits mit unserem Like sozusagen zu unterstützen, aber andererseits auch finanziell zu unterstützen.
Deborah Schnabel, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
In den Shownotes haben wir euch nicht nur die Deepfake Diaries verlinkt, sondern auch den Report Der Holocaust als Meme der Bildungsstätte Anne Frank. Ich glaube, Jannik Hannebohn hatte es nicht leicht. Er hatte ein Thema, für das er schon lange brennt, und jetzt musste er es gleich für zwei unterschiedliche Formate aufbereiten. Einmal als Webdoku für das Funkformat Steuerung F und dann als fünfteiligen Podcast für die ARD Audiothek. Das Thema, warum in der großen alten Dame der E-Sports, dem Shooterspiel Counter-Strike, immer noch so viel geschummelt, gecheatet wird. Und warum der Hersteller des Spiels und die Veranstalter großer E-Sports-Events so wenig dagegen tun. Oder wie Hannebohn es in den ersten Minuten des Podcasts im obligatorischen Hörversprechen formuliert.
In dieser Geschichte geht es also ums Gewinnen und Verlieren. Und um Menschen, die das Verlieren so sehr hassen, dass sie alles tun, um es zu vermeiden. Ich will wissen, wer mir mein Lieblingsspiel versaut.
Die Herausforderung liegt darin, ein doch ziemlich nischiges Thema so aufzubauen, dass es für eine breitere Hörer- und Zuschauerschaft trotzdem interessant ist. In der Doku gelingt das für meine Begriffe ziemlich gut. Die Zutaten: eine große Prise Selbstironie, ein großer Erklärblock am Anfang für alle, die sich mit Counter-Strike nicht auskennen, und dann eine schnelle Abfolge von Begegnungen mit Experten, mit Cheatcodern, mit Cheatern und mit einem Veranstalter, der zugibt, dass die Kontrolle einfach zu teuer ist.
I understand these people are trying to make money, but there's a lot of love for this game. Same with just any sport. There's a lot of love and a passion and you are just ruining it for a lot of people.
Im Podcast ist alles etwas haariger, denn der soll gleichzeitig viel mehr in die Tiefe gehen und außerdem den gesamten Prozess der Recherche abbilden. So will es ja die Formel heutiger Storytelling-Formate. Und ich habe den Eindruck, dass es Hannebohn hier viel schwerer fällt, immer den richtigen Ton zu finden. Mehr Tiefe heißt auch mehr journalistische Ernsthaftigkeit, mehr Fachjargon, mehr Personen, komplexere Zusammenhänge. Will man da jedes Mal einen Schritt zurücktreten und alles für Laien erklären? Oder denkt man sich, wer sich das hier 5 Folgen lang gibt, der bringt ein gewisses Grundverständnis mit? So richtig kann sich der Podcast in den 3 bisher veröffentlichten Folgen nach meinem Empfinden nicht entscheiden. Dennoch, Cheats, wer zerstört Counter-Strike, so heißt der Podcast, und wie Cheater Counter-Strike ruinieren, so heißt die Doku, sind Projekte, die sich alleine wegen der reingesteckten Leidenschaft in ein so arkanes Thema lohnen. Links gibt es in der Podcast-Beschreibung. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren und dann hören wir uns auch in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme-Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Kresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.